Obwohl Karfreitag und Ostern die wichtigsten christlichen Feste sind, kommen sie nicht die gleiche Aufmerksamkeit über wie Weihnachten in unserer Kultur. Das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Aber wir können ja auch nachsichtig sein. Es ist auch nicht gleich einfach, oder? An Weihnachten geht es um ein Baby, es geht um Hirten, es geht um Lichter, so viel Schönes. Das ist irgendwie einfacher zu vermarkten als an Karfreitag und Ostern. Da geht es um einen Mann, der auf brutalste Art und Weise stirbt. Es geht um Sünde, es geht ja, um schwierige Themen. Das lässt sich schon nicht so gut vermarkten. Und besonders Karfreitag, das, was wir heute feiern, geht es um Themen wie Tod, um Thema Sünde. Und da stellt sich vielleicht die Frage, ja, was ist an so einem Tag wie heute eigentlich zum Feiern? Wieso soll das ein Feiertag sein? Ich glaube, es ist trotzdem umso wichtiger, dass wir uns Gedanken machen über diese Themen. Weil ich meinte, dass wir alle tief drin das Unbehagen haben oder kennen, dass auf dieser Welt so richtig viel schief läuft. Und es ist gut, ein Zeitchen sich zu nehmen, über das nachzudenken. Darüber nachzudenken, warum das in unserer Welt so viel schief läuft. Und auch darüber nachzudenken, was unternimmt Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, um das Problem in dieser Welt zu lösen. Oder einen Weg zu zeigen. Wir sind ja in diesen Wochen vor Ostern, haben wir uns mit der einen Bibelstelle aus 2. Mose 34 beschäftigt. Vielleicht wisst ihr das mittlerweile. Und eigentlich sind es zwei Verse gewesen. Vers 6 und 7. Und den Vers 6 haben wir uns schon sehr ausführlich angeschaut. Und heute schauen wir uns den Vers 7 an. Und der ist eher herausfordernd. Weil dort heisst es, Jahwe sagt dir zu Mose, unerschütterlich erweise ich meine Güte über tausende von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Trotzdem lasse ich die Schuldigen nicht ungestraft davonkommen, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. In anderen Übersetzungen heisst bei dem letzten Satz sogar, der die Schuld heimsucht an den Kindern und Kindeskindern. Und vielleicht sträubt sich jetzt gerade alles in dir und du denkst, was ist das für ein Gott? Ein Gott, der sogar Kind straft und Kind von den Kind straft? Gute Frage. Gut, wenn du das fragst. Wir kommen noch darauf zurück. Solche Bibelstellen, wie wir sie hier haben, es gibt verschiedene Varianten, wie wir mit denen umgehen können. Entweder können wir sagen, weißt du was, das ist irgendwie, das kann nicht sein, oder das ist mir peinlich oder so, das kann nicht der Gott sein, wo ich an ihn glaube, ich streiche das lieber. Oder wir versuchen, ein bisschen tiefer zu graben und uns zu überlegen, was könnte hier gemeint sein, was geht da, was passiert da, was will Gott uns da sagen? Und das wollen wir heute machen, Karfreitag. Wir wollen uns so einen herausfordernden Vers näher anschauen. Und die Predigt von heute, der habe ich eben den Titel gegeben, der Gott, der nie aufgibt. Der Gott, der nie aufgibt. Fangen wir an mit dem. Sünde ist harmlos, ist nicht harmlos. Sünde ist nicht harmlos und ein echtes Problem für Gott. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal so überlegt hast. Sünde ist nicht nur ein Problem für uns, sondern Sünde ist auch ein Problem für Gott. Aber zuerst zum einfacheren Teil von dem Vers. Der erste Teil, das ist noch ganz schön. Da heißt es, unerschütterlich erweise ich meine Güte über tausende von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Gottes Güte Über die werden wir am Sonntag, an Ostern, noch mehr nachdenken. Aber einfach mal so viel. Gottes Güte ist endlos. Sie ist unendlich. Sie ist so weit wie der Himmel, so weit, wie wir es uns noch vorstellen können. So gross ist die Güte von Gott. Tausende von Generationen, also Millionen von Leuten, sagt da der Vers. An Millionen von Leuten zeigt Gott, dass er gut ist. Und das Beste von allem, Gott liebt es, uns Menschen zu vergeben. Gott liebt das. Und Vergebung ist nicht nur eine Idee oder ein Konzept, das mit Jesus gekommen ist im Neuen Testament, sondern das ganze Alte Testament durch hat ganz viele Hinweise, ganz viele Stellen, die uns zeigen, dass Gott gern vergibt. Gott macht nichts lieber, als uns Menschen zu vergeben. Und in dem ersten Vers eben wird die ganze Bandbreite von dem angesprochen, wo wir Sünde nennen oder wo die Bibel Sünde nennt. Da ist zum einen die Rede von Schuld. Und das ist eigentlich alles Boshafte, alle Boshaftigkeit. Das fängt an beim gemeinen, hinterlistigen Spruch, den man vielleicht macht über jemanden, bis hin zum extremsten Mord. Alles Böse, alle Boshaftigkeit. Das ist ein Teil von Sünde. Dann ist die Rede von Unrecht. Das ist alles, alle konkrete Übertretung von einem Gebot. Also in dem Fall ein Gebot von Gott. Alles, was Gott geboten hat oder gesagt hat und man übertritt, ist Unrecht. Und das dritte Wort, das hier mit Sünde übersetzt wird, ist eigentlich Zielverfehlung. Eine Zielverfehlung. Also wie beim Dart, wo man nicht schön in die Mitte trifft, he? Und man das Ziel nicht trifft. Das alles versteht Gott unter Sünde, nennt Gott da beim Namen und sagt jetzt, all das tue ich liebend gern vergeben. Es ist so, wie wenn Gott den ganzen Tag nur darauf wartet, dass er vergeben kann. Das Erste, was er am Morgen macht, wenn er aufsteht, ist, dass er überlegt, wem kann ich heute vergeben. Gott macht nichts lieber als das, zu vergeben. Tausende von Generationen tut er gern vergeben, weil seine Güte so gross ist. Er brennt darauf, Menschen können zu vergeben. Aber dann folgt es trotzdem in diesem Vers. Gott vergibt von Herzen gern, aber Gott ist auch gerecht. Gott ist nicht nur barmherzig, Gott ist auch gerecht. Und das bringt Gott in ein echtes Dilemma. Das bringt Gott in ein echtes Problem hinein. Weil für Gott ist die Sünde in dieser Welt das Problem. Weil die Sünde bringt das Böse in die Welt hinein. Wenn wir sündigen, tun wir einen bösen Tür und Tor auf, geben wir einen bösen Raum in dieser Welt. Und das ist nicht nur ein Problem für uns, sondern es ist ein echtes Problem für Gott. Jetzt, in unserer Zeit, für viele Menschen, für die meisten Menschen, ist die Idee, dass tief in unserem Herz etwas mit jedem von uns nicht stimmt, ist eine Idee, die eigentlich lang vorbei ist. Die ist out. Für viele Menschen ist Sünde kein Problem, weil man beschäftigt sich gar nicht wirklich damit. Eben, die Idee, dass in uns tief drin etwas nicht stimmt, die Idee, die ist nicht mehr weit verbreitet. Wir leben in einer Zeit, wo wir darauf getrimmt sind, Schuld immer anderen in die Schuhe zu schieben. Das ist mir sicher auch schon aufgefallen. Es sind immer die anderen schuld. Die Eltern sind schuld. Oder die Leute um uns herum sind schuld. Oder dann ist die Regierung schuld, natürlich. Oder dann ist wer auch immer schuld. Die Ausländer sind schuld. Wir suchen immer Schuldige, weil wir nicht können auf uns nehmen, nicht glauben, nicht wollen anschauen, dass in jedem von uns drin etwas nicht in Ordnung ist. Und dann gibt es noch das andere Extrem. Also entweder sagt man, es sind immer die anderen schuld, oder man sagt, ja, das mit dem Bösen, das ist nicht so. Man nimmt es auf die leichte Schulter. Man sagt zum Beispiel schon Sprüche wie, ja, man muss halt seine Erfahrungen machen im Leben, oder?
wenn es um Drogen geht und so bei den Jungen. Ja, man muss halt, die Jungen müssen halt ihre Erfahrungen machen. Das ist, wenn man das Böse auf die leichte Schulter nimmt. Oder wenn jemand mal wieder so richtig jähzornig ist, dann sagt man vielleicht, ja, wir sind ja alles nur Menschen. Kennt ihr den Spruch? Das ist eigentlich zum Sagen, ja, das muss man, das kann man nicht so ernst nehmen. Die Sache ist nur, Gott nimmt die Sachen nicht auf die leichte Schulter, weil die Sünde das Böse in die Welt hineinbringt. Und Gott hat ein grosses Ziel. Er will eine Welt haben, eine Schöpfung, die befreit ist von allem Bösen, die befreit ist von allem, wo es keine Boshaftigkeit mehr gibt, wo es kein Unrecht mehr gibt, wo es keine Zielverfehlungen mehr gibt. Das ist das grosse Ziel von Gott. Er wünscht sich eine Welt, die eben nicht vom Bösen entstellt ist. Weil das Böse betrifft unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, es betrifft unsere Beziehung zu der Natur, es betrifft unsere Beziehung zu Gott. Ganz viel wird in dieser Welt zerstört durch das Böse, das durch die Sünde in die Welt hineinkommt. Und Jahwe, Gott, wird einisch dem Bösen ein Ende machen. Er wird einisch dem Allem ein Ende machen. Und sind wir ehrlich, ganz tief drin, wünschen wir uns das alle. Jedes Mal, wenn wir von Katastrophen hören in der Welt, jedes Mal, wenn wir von Krieg hören in dieser Welt, wir wünschen uns doch tief drin, dass diese Sachen enden. Dass wir mal eine Welt haben dürfen, die voller Frieden ist, wo es keinen Streit mehr gibt, wo es keinen Krieg mehr gibt, wo es keine Umweltzerstörung mehr gibt. Und darum, weil Gott die Sünde nicht auf die leichte Schulter nimmt, weil die Sünde nicht harmlos ist, weil Gott ein Problem hat mit der Sünde, darum sagt Gott jetzt. Und jetzt ist der zweite Teil von dem Vers. Trotzdem lasse ich die Schuldigen nicht ungestraft davonkommen, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Gut, aber was ist jetzt mit dem letzten Satz? Was ist gemeint mit dem in der dritten und vierten Generation? Bedeutet das, dass wenn die Grossmami bei den Steuern schummelt, dass dann der kleine Fritz eine Strafe dafür bekommt? Nein, das bedeutet es nicht. Wir schauen, was der Mose auch sagt. Der Mose sagt an anderer Stelle, Eltern dürfen nicht für die Sünden ihrer Kinder und Kinder nicht für die Sünden ihrer Eltern mit dem Tod bestraft werden. Auch sonst nicht, aber da ist es um Todesstrafe gegangen. Jeder soll nur für seine eigene Schuld sterben. Okay, was ist denn damit gemeint? Was damit gemeint ist, sehen wir an einer Geschichte. Und zwar eine Geschichte aus dem vierten Buch Mose. Der Kontext von dieser Geschichte ist, das Volk Israel, die sind ja jahrelang unterwegs gewesen, also nein, sie sind eigentlich nur ein paar Monate unterwegs gewesen, von Ägypten, haben sie da ihr verheißenes Land wollen, Kanaan. Und nachher sind sie an die Grenze von dem Land gekommen. Und Gott hat gesagt, also zu Mose, los, schick ein paar Kundschafter aus. Und er schickt Kundschafter los und die gehen das Land anschauen. Und sie sind begeistert. Es ist alles so schön in dem Land. Das Zeug wächst und es hat Städte und es ist angenehm. Und es ist einfach, in der Bibel steht, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und sie kommen zurück und sie sind begeistert und erzählen und sagen, hey, das ist ein wunderbares Land. Und dann machen sie aber, tun sie Zweifel säen, die Kundschafter. Jedenfalls 10 von den 12. Und sagen, das schaffen wir nie. In diesem Land hat es Riesen und wir haben keine Ahnung, wie wir die besiegen können. Das Land ist zwar gut, aber wir schaffen es nie in das Land hinein. Und das ist der Moment, wo Gott zum zweiten Mal das ganze Volk auslöschen und mit dem Mose neu anfangen. Und dann betet der Mose. Und er zitiert genau die Stelle aus 2. Mose 34,7. Lasset einmal sein Gebet. Er sagt, Herr, deine Macht soll so groß sein, wie du gesagt hast, als du sprachst, ich bin der Herr, meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß, ich vergebe Sünde und Unrecht, also die ganze Geschichte da, und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Vergib diesem Volk doch deine Sünden aus deiner beständigen Liebe heraus, so wie du ihm immer und immer wieder vergeben hast, seit es Ägypten verließ. Das ist das Gebet von Mose. Und die Reaktion von Gott ist jetzt sehr erstaunlich. Wir dürfen nicht vergessen, Gott ist barmherzig und gnädig. Das ist sein Grundcharakter. Und er liebt es zu vergeben. Er macht nichts lieber als vergeben, weil er sagt im nächsten, es heißt im nächsten Vers, und der Herr, also Jahwe, sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort. Vergangenheitsform. In dem Moment, wo Gott mit dem Mose redet, sagt er, ich habe schon vergeben. Ich habe euch schon vergeben als Volk. Also Gott macht nichts lieber als vergeben. Aber dann redet Gott noch weiter. Und dann sagt er, jedoch, so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Und da sehen wir jetzt das Problem der Sünde. Sünde trägt immer Konsequenzen nach sich. Und die Konsequenzen funktionieren auf verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist, dass Gott sich schmerzhaft bewusst wird, dass er mit diesen Leuten, mit dem Volk, es nicht in das Land schafft. Er, weil sie ihm nicht vertrauen. Die Sünde in dem Moment vom Volk war, dass sie ihm nicht vertraut haben. Und Gott merkt, das ist schon zum x-ten Mal passiert. Ich werde es mit dem Volk nicht ins verheißene Land hinein schaffen. Das Muster vom Misstrauen ist so tief drin in dieser Generation, dass Gott sagt, ich muss auf eine nächste Generation warten, damit ich mit euch in das Land hinein kann. Das ist die Konsequenz der Sünde in diesem Fall. Die Generation schafft es nicht ins verheißene Land. Und die zweite Ebene ist, dass die Sünde der Eltern Konsequenzen hat für die Kinder. Wir müssen uns vorstellen, die haben dann nach 40 Jahren in der Wüste gelebt. Das heisst, das sind Kinder, die alle in der Wüste aufgewachsen sind. Ich weiss nicht, wer von euch das für seine Kinder wollen, so 40 Jahre durch die Wüste wandern. Das war die Konsequenz der Sünde der Eltern. Oder auf heute übertragen, wenn Eltern das Ziel verfehlen, zum Beispiel ihre Ehe an die Wand fahren, dann hat das immer Konsequenzen auch für ihre Kinder. Und ich weiss, heutzutage sagt man, die Medien geben sich sehr Mühe zu sagen, dass das überhaupt kein Problem ist für Kinder und so, wenn eine Scheidung da ist. Aber wir dürfen das nicht übersehen. Dass die Sünde der Eltern in sich innen Konsequenzen haben können für eine nächste Generation. Sünde allgemein trägt so Konsequenzen in sich für unser Umfeld. Darum nochmal, Sünde ist nicht harmlos. Darum sind wir heute da und reden über Karfreitag. Sünde ist nicht harmlos. Oder in anderen Worten, Jahwe vergibt, aber die Sünde vergibt nicht. Das ist ein Zitat genau von John Mark Comer. Jahwe vergibt, aber Sünde vergibt nicht. Versteht ihr das? Gott ist liebend gern parat zum Vergeben. Aber die Sünde, die Macht vom Bösen, hat in sich Konsequenzen, wo wir manchmal nicht so schnell freikommen davon. Es kann sein, dass sich eine Sünde von einer Generation auf die nächste überträgt. Und das hat nicht so viel zu tun mit irgendeinem Generationenfluch, sondern es hat damit zu tun, dass Eltern bzw. Kinder bei ihren Eltern abschauen. Wenn Söhne bei ihren Vätern sehen, dass sie schlecht umgehen mit Frauen, mit der Mutter zum Beispiel, wenn Söhne bei ihren Vätern sehen, dass sie schlecht umgehen mit Alkohol oder mit sonstigen Genussmitteln, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in der nächsten Generation das Thema wieder ein Problem wird sein. Dass das Problem wieder ein Thema wird sein. Und darum sagt Gott, ich werde nicht aufgeben. Weil er ist ein Gott, der nicht aufgibt. Und Gott sagt, wenn ein Sünde ein Problem ist in einer Familie, dann werde ich nicht aufgeben, auch wenn sie in der nächsten und übernächsten Generation wieder vorkommt. Und ich werde mich dort wieder darum kümmern, weil ich will, dass die Sachen aus eurem Leben verschwinden. Gott kann mit dem nicht leben. Er ist ein Gott, der nicht aufgibt, weil Sünde nicht harmlos ist. Und das Dilemma, das ist das ganz grosse Dilemma von Gott in der Bibel. Er liebt es zu vergeben und ist trotzdem gerecht. Und das Dilemma zwischen der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit vor Gott, das zieht sich durch die ganze Bibel. Und immer wieder stellt sich die Frage, was wird Gott machen? Wie kriegt er das her? Wie schafft er das, dass er gleichzeitig barmherzig und gerecht ist? Wie löst Gott das Dilemma? Wir haben es schon ein paar Mal gehört in dieser Predigtreihe. Wir machen wieder einen Sprung zu Jesus. Jahwe kommt in Gestalt von Jesus in die Welt rein und zieht die Macht vom Bösen auf sich. Das sehen wir schon das ganze Leben durch von Jesus. Er ist immer wieder mit der Macht vom Bösen konfrontiert. Mit Dämonen, mit Sünden, mit Bösem. Er ist immer wieder mit dem konfrontiert. Und am Schluss kostet das Jesus alles. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sehen das sehr eindrücklich in einem Moment von Jesus, gerade kurz bevor er verhaftet wird. Es heisst dort, Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und da sehen wir etwas davon nochmal, dass Sünde nicht harmlos ist. Dass das Böse nicht harmlos ist. Jesus hat Angst in diesem Moment. Er hat richtige Angst. Er fürchtet sich vor dem Moment, wo er wird am Kreuz einem Bösen persönlich begegnen. Er hat eine unbeschreibliche Angst in dem Moment. Und er bittet den Vater sogar, dass er doch eine andere Lösung findet. Er sagt nämlich, Abba, Vater, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Und schaut, man hat versucht zu überlegen, ob da Jesus, also man hat versucht, das darzustellen, dass Jesus das vielleicht nicht so gemeint hat oder es einfach eine rhetorische Frage war, so. Aber ich glaube zutiefst innen, dass Jesus das ernsthaft betet hat und gesagt hat, Vater, wenn es irgendeinen Weg gibt, dann mach, dass das eine andere Lösung gibt. Dass wir das Dilemma, wie wir gleichzeitig gerecht und barmherzig sein können, dass wir das irgendwie anders lösen können, als dass ich diesen unfassbar schwierigen Moment auf mich nehmen muss. Jesus hat das von Herzen gebetet. Und es ist ein unerhörtes Gebet von Jesus. Sogar Jesus hat Gebete gebetet, die nicht erhört worden sind. Und er redet von dem Leidenskelch. Der Leidenskelch, der steht für die Macht vom Bösen, die Macht der Sünde in dieser Welt. Und am Kreuz nimmt Jesus den Kelch vom Bösen, gefüllt mit Leiden, und trinkt ihn aus bis zum letzten Tropfen. Und es ist der Moment, wo Jesus verdrückt wird, in den Tod gedrückt wird vom Bösen. Es ist die Wucht vom Bösen, wo Jesus in den Tod hineintreibt. Jesus lässt das zu, Jesus nimmt das auf sich, weil er gleichzeitig barmherzig und gerecht ist. Am Kreuz sehen wir, wie Gott ist. Dass Gott gleichzeitig barmherzig und gerecht ist. Er ist unglaublich barmherzig und trotzdem auch gerecht. Er nimmt die Strafe auf sich in Form vom Tod, wo wir verdient hätten. Er lässt nicht zu, dass wir zahlen müssen, sondern er zahlt für uns. Und ganz wichtig an dieser Stelle, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, manchmal hat man das gesagt, dass der Vater seinen Zorn ausgüsst über den Sohn. Das stimmt so nicht, glaube ich. Es ist nicht der Vater, der seinen Zorn über den Sohn ausgüsst, sondern es ist die Sünde, es ist das Böse, wo in dem Moment sozusagen seinen Höhepunkt erreicht. Aber die Sünde und das Böse ist ein Dilemma und ein Problem für Gott. Es ist ein Problem für den Vater und es ist ein Problem für den Sohn. Und zusammen in der Kraft vom Heiligen Geist finden sie eine Lösung am Kreuz. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet der Moment für uns? Nochmal zurück zu dieser Stelle aus 2. Mose 34. Dort fängt es ja so an, dort heisst es, unerschütterlich erweise ich meine Güte über tausende von Generationen, der Gott zum Vergebung. Und der Vers endet dann so, selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die 3. und 4. Generation spüren. Das Interessante ist jetzt, dass im Ursprungstext, im Hebräischen, fehlt das Wort Generation. Man könnte also auch übersetzen, Gottes Güte gilt für Tausende, seine Strafe aber nur für 3 oder 4. Und da wird jetzt das Verhältnis von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit von Gott sichtbar. Und zwar stellt euch so eine alte Waage vor, oder? Wo so eine. Und die Waage, die ist jetzt völlig im Ungleichgewicht. He? So, das ist eine Waage. Auf der einen Seite sind da die Tausenden und da hinten, jetzt mache ich es extra ganz klein, dass es niemand sieht, sind die 3 bis 4. So, das ist das Verhältnis von Barmherzigkeit und Gericht bei Gott. Oder anders gesagt, wenn Gott in sich selber einen Kampf spürt zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, die Frage, soll ich barmherzig sein oder gerecht, dann überwiegt zu Tausenden seine Barmherzigkeit über seine Gerechtigkeit. Der Jakobus hat es einmal so formuliert später, er hat gesagt, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und am Kreuz sehen wir, wie das konkret aussieht. Weil Gott so barmherzig ist, weil seine Barmherzigkeit so viel stärker ist, übernimmt er sogar den kleinen Teil vom Gericht, den kleinen Teil von der Strafe, übernimmt sogar er, dass wir nur noch Barmherzigkeit erleben dürfen. So sehr ist Gott barmherzig. So sehr überwiegt seine Barmherzigkeit über dem Gericht. Und das bedeutet jetzt für uns, dass wir voller Zuversicht und voller Freiheit das alles da, unsere Boshaftigkeit, unser Unrecht, all unsere Zielverfehlungen im Leben, dass wir die zu Jesus bringen dürfen. Dass wir die ihm bringen dürfen. Und vergesst nicht, wenn wir bereuen, dann macht Gott nichts lieber, als uns zu vergeben. Er wartet nur darauf, dass wir bereuen. Und er tut so gern vergeben. Wir dürfen zuversichtlich all diese Sachen zu ihm bringen. Und wenn das so ist, eben, dann ist Karfreitag nicht nur ein trauriger Tag, sondern dann ist es wirklich auch ein Feiertag, weil es ist ein Tag, wo wir uns darüber freuen können, dass wir all diese Sachen los dürfen werden. Wir dürfen all unsere Boshaftigkeit, all unser Unrecht, all unsere Zielverfehlungen loswerden, weil wir sie zu Jesus dürfen bringen. Und er ist in seiner Barmherzigkeit so gern parat ist, uns zu vergeben. Gleichzeitig ist Karfreitag und das Kreuz auch die Erinnerung daran, dass wir die Sünde nicht verharmlosen dürfen. Und dass wir auch Sünde in unserem eigenen Leben nicht auf die leichte Schulter nehmen sollen. Wir dürfen negative Gedanken und zerstörerische Muster und böse Taten in unserem Leben, sollen wir nicht einfach sagen, ah, das ist harmlos. Weil das hat Konsequenzen. Das kann Konsequenzen haben für uns, das kann Konsequenzen für unsere Nächsten und unsere Liebsten haben, das kann Konsequenzen für unser Umfeld haben. Und das Kreuz erinnert uns daran, dass wir einen Gott haben, der nie aufgibt. Ein Gott, der dich nie aufgibt. Ein Gott, der sich nicht zufrieden gibt, sondern heranschaut und bereit ist, mit dir einen Weg zu gehen, wo du kannst frei werden von allem, von aller Sünde, von aller Boshaftigkeit in deinem Leben. Ich werde noch beten. Jesus, und an diesem ganz besonderen Tag, an diesem Karfreitag, wenn wir dir einfach von Herzen Danke sagen und dich loben. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast, weil du ein Gott bist, der nie aufgibt. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast, dass du ans Äußerste gegangen bist für uns. Damit wir Barmherzigkeit erleben dürfen. Weil du bist gerecht und barmherzig. Und danke, dass du eine Lösung gefunden hast für das Dilemma. Eine Lösung, die wir so viel davon profitieren dürfen. Und für das wollen wir dir einfach von Herzen Danke sagen an dem heutigen Karfreitag. Amen.